Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen euch. Ich wage heute Morgen hier vorne etwas ziemlich Riskantes, von dem ich noch nicht weiß, wie es ausgehen wird. Heute Morgen bin ich aufgewacht und habe einfach gemerkt, dass mein Körper sehr am Kämpfen ist und irgendwas wahrscheinlich auch mit dem Magen nicht stimmt. Deshalb, ihr Lieben, nehme ich euch heute Morgen, so gerne ich auch möchte, einfach nicht in den Arm zur Begrüßung. Aber ich habe die Hände desinfiziert, also die Hand geben kann ich euch noch, aber dabei lassen wir das dann, nur dass ihr wisst. Oder ihr macht einfach einen großen Bogen um mich heute. Ja, das könnt ihr auch gerne machen, dann weiß ich zumindest Bescheid. Das hat nichts mit mir persönlich zu tun. Genau. Ich möchte mit euch heute Morgen weitergehen im Markus-Evangelium. Aber bevor wir das tun, lass uns einfach Gott auch nochmal um Hilfe bitten. Auch, ja, zum Reden und zum Hören. Mir ist es nur einmal bisher passiert, dass ich einen Gottesdienst unterbrechen musste, weil es mir einfach zu schlecht ging. Aber dann hat die Gemeinde ein, zwei Lieder gesungen und dann irgendwann konnte ich wieder zurückkommen. Also, mal schauen, wie es heute Morgen wird. Ich finde das so spannend, ein Stück weit, deswegen wollte ich mir das wahrscheinlich auch nicht nehmen lassen. Zum einen, Martin macht heute erstes Mal Vorprogramm, fand ich sehr schön. Und das zweite ist, wisst ihr, wenn wir schwach sind, dann hat Jesus umso mehr Möglichkeit, durch uns zu wirken. Meine Kraft kommt in den Schwachen zur Vollendung, hat er gesagt. Und darauf vertraue ich, wenn ich hier stehe. Da bin ich gespannt. Von daher stehe ich hier dennoch in guter Zuversicht. Bin trotzdem auch angeschlagen und ja, nicht ganz so fit wie sonst. Lass uns gerade aufstehen, möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus, wir beten dich an als das Lamm, das unseren Platz eingenommen hat, das den Zorn Gottes getragen hat und wir frei sein dürfen. Es ist unglaublich, was du uns geschenkt hast. Und wir kratzen immer nur an der Oberfläche, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken. Aber du hast uns auch berufen, auch diese Botschaft weiterzugeben. Danke für den Einsatz, den wir gestern haben durften, für die Menschen, denen wir auf der Straße begegnen konnten, für gute Gespräche, die möglich waren, dass das heute immer noch möglich ist. Wir beten für die Menschen, wo wir Evangelium klarer, deutlicher aussprechen konnten, dass das nicht ohne Wirkung bleibt. Dass du durch deinen Geist ihnen nachgehst, dass du sie ziehst, dass sie dich suchen. Und zieh auch uns heute Morgen einfach in deine Gegenwart. Hilf uns innerlich zur Ruhe zu kommen, wirklich zu hören. Gib Gnade zum Hören und gib Gnade heute Morgen auch besonders zum Reden. Ja, wir brauchen dich. Danke, dass wir dein Wort haben. Rede du zu uns. Amen. Markus Kapitel 2, die Verse 13 bis 22. Gibst du mir gerade mal die Bibel? Markus Kapitel 2, Verse 13 bis 20. Ist okay, ich mache es jetzt. Alles klar. Dankeschön. Und er ging wieder hinaus an den See, und die ganze Volksmenge kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen, und er spricht zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach, und es geschieht, dass er in seinem Hause zu Tische lag, und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Mit den Zöllnern und Sündern isst er? Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten. Sie kommen und sagen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen werden wird, und dann an jenem Tag werden sie fasten. Niemand näht ein Flicken auf einem neuen Tuch auf ein altes Gewand, sonst reißt das Eingesetzte von ihm ab, das Neue vom Alten und ein schlimmerer Riss entsteht. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der Wein die Schläuche zerreißen und der Wein und die Schläuche werden verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Das ist der Text für heute. Ich weiß nicht, es gibt Jobs, die, glaube ich, die macht keiner gerne. Für mich ist einer dieser Jobs, wenn ich durch die Stadt Kaiserslautern gehe und dann manchmal den Politessen dort begegne. Eben, das sind die lieben Leute, die Parksünder suchen, ja, um ihnen Knöllchen zu schreiben. Und da sind sie den ganzen Tag unterwegs. Und wenn dann Leute kommen und sehen, meine Zeit, die ist gerade dabei, mir ein Knöllchen zu schreiben, dann geht das Diskutieren los. Ich war doch gerade nur ein paar Minuten weg. Und was ist mit all den Leuten, die den ganzen Tag schon falsch stehen? Ich glaube, das ist kein besonderer, dankbarer Job. Den ganzen Tag umherlaufen, Falschparker suchen. Es ist kein besonders schöner Job. Und dann von Tag zu Tag und im Prinzip auch diese Auseinandersetzung immer wieder und dann beschimpft zu werden und warum können Sie nicht ein Auge zudrücken und. Und ich frage mich, wie sich das anfühlt, Tag für Tag beschimpft zu werden dafür, dass man seinen Job macht. Dass man seinen Job macht. Und jetzt versetzt euch einmal in die Schuhe von Levi am Zollhaus, um zu verstehen, wie es ihm ging, Tag für Tag. Was hat er da in Kapernaum gemacht, wenn er Zollgebühren verlangte von Menschen? Für wen hat er gearbeitet? Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass er für Herodes Antipas gearbeitet hat. Herodes, das ist einer der Söhne von Herodes dem Großen, der 4 vor Christus wahrscheinlich verstarb. Und nachdem Herodes starb, ist dann das Reich, also das israelische Reich, verteilt worden an seine Söhne, an seine 3 Söhne. Da war Antipas, der war mehr im Norden, im galiläischen Raum. Dann gab es Archelaus, von dem lesen wir auch, der war dann mehr im Süden, im jüdischen Raum, und Philippus oder Philipp, der mehr wahrscheinlich die Golanhöhen und Syrien, ja, das bediente. Aber wenn man dann von einem Gebiet in das andere gehen musste, musste man über eine Grenze gehen. Und Kapernaum scheint offensichtlich an so einer Grenze gelegen zu haben. Zollgrenze passieren, wir kennen das auch. Ja, Günther, wenn ihr in die Ukraine fahrt, ist das manchmal mit ganz schönen Herausforderungen verbunden, nicht wahr? Das stundenlange Stehen an der Grenze, man kann sich was anderes wünschen. Ne? Ich weiß nicht, in welcher Stimmung ihr seid, wenn ihr dann an dem Zollbeamten endlich ankommt nach einigen Stunden. Und ich denke, es war auch einige Male auch schon recht teuer geworden, nicht wahr? Die Grenze zu passieren. Also keine schönen Erlebnisse, die wir oft an der Grenze mitnehmen. Und so auch Levi hier. Nun, Levi kennen wir auch unter dem Namen Matthäus. Viele Bibelausleger gehen davon aus, dass das identische Personen sind, weil die gleiche Geschichte, genau die gleiche Geschichte, Matthäus noch einmal erzählt wird, nur dass dort dann Matthäus selbst den Namen Matthäus benutzt. Möglicherweise gab es mal eine Namensveränderung im Laufe der Zeit. des Levi zu Matthäus wurde. Einfach vielleicht, weil er so ähnlich wie ein Saulus zu Paulus wurde, nachdem er Jesus begegnet ist. Und das Geniale am Zöllnerberuf war, dass man aus dem Wegzoll, den man einnahm, auch leben durfte. Das heißt, natürlich war das nicht unendlich, was sie dort auf den Zoll, was sie an die Regierung abgeben mussten, noch draufschlagen konnten. Aber sie hatten da wahrscheinlich einen gewissen Freiraum. Das ist ein Grund, warum Zöllner oft sehr wohlhabend waren. Warum sie so verhasst waren. Erstens sympathisierten sie mit der herodianischen Familie und mit den Römern, die das deckten. Und zweitens waren es oft unehrliche Leute, die sich am Geld anderer bedient haben und denen es gut ging. Zumindest äußerlich. In der Bibel werden Zöllner oft in einem gleichen Atemzug mit Sündern genannt. Zöllner und Sünder, auch in unserem Text. Das war für die Leute damals wie ein Schimpfwort, wenn man über einen Zöllner sprach oder den Begriff Zöllner benutzte. Matthäus wird viele Leute gesehen haben, die am Zollhaus vorbeigingen, die noch die Zeit kannten, wo es noch keine Grenzen gab. Und auf einmal stehen sie dort, müssen über die Grenze und müssen bezahlen. So, und jetzt setzen wir uns mal in seine Schuhe. Abbekommen. Auf wen ging das alles nieder? Wer musste das sich jeden Tag anhören? Warum müssen wir so viel bezahlen? Diesen Menschen klarzumachen, dass sie trotzdem bezahlen müssen. Wer hat den ganzen Ärger abbekommen? Levi. Und die Leute anfingen sich zu ärgern, richtig aufzuregen und richtig ihren Ärger Luft zu machen und das rauszukotzen. Wer musste das alles in sich reinnehmen? Levi. Matthäus Levi. Nun, wir wissen nicht, ob er diesen Job freiwillig wirklich gemacht hat. Ich meine, irgendwo ja, aber wenn man sich für so einen Job entscheidet, dann kann das sehr gut sein, dass man gar keine andere Wahl mehr hatte. Dass das die einzige Alternative für einen blieb. Ein Job, wofür du verachtet wurdest von deinem eigenen Volk. Das ist Levi. Ob er die Politik von Herodes befürwortet hat oder mit den Römern, das wissen wir nicht. Aber ich frage mich, wie viele bissigen Bemerkungen er jeden Tag zu hören bekam, die direkt aufs Herz abgerichtet waren. Die direkt in die Seele treffen sollten. Und wie er dann nach Hause ging. Und niemand hatte, wo er das ablassen konnte. Und dann auf einmal kommt Jesus. Dann auf einmal kommt Jesus. Auf einmal steht Jesus da. Und auch er möchte sicherlich den Grenzposten passieren. Aber Jesus schrie nicht wie die anderen. Jesus schimpfte nicht wie die anderen. Jesus ließ keine bissige Bemerkung los und murrte auch nicht wie die anderen. Jesus tat, wie so häufig, etwas völlig Unerwartetes, womit niemand gerechnet hätte. Er sagt: Levi, steh auf, folge mir. Folge mir. Will Jesus mich wirklich? Letzten Endes stand er auf und folgte Jesus. Jesus war wahrscheinlich seit langer Zeit wieder einmal ein Mensch in seinem Leben, der ihn richtig respektvoll behandelt hat. das ist Matthäus. Jesus hatte ihn nicht als Dreck behandelt. Seinen wertvollen Menschen. Und das sehen wir daran, dass Jesus den Levi oder Matthäus vom ausgestoßenen Zöllner zum begehrten Apostel beruft. Das ist ein Schritt. Das ist wirklich ein Schritt. Jesus wollte diesen Mann. Jesus wollte diesen Mann. Ich sehe, das ist weit mehr als das, was wir in der Geschichte davor gelesen haben, wo Jesus, wenn ihr euch noch daran erinnert, den Gelähmten heilt. Das war nur eine Begegnung gewesen. Oder den Aussätzigen heilt. Das war eine Begegnung gewesen. Und er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Aber dann ging der nach Hause. Aber hier ist jemand, den Jesus ruft und sagt, geh mit mir, gehör zu meinem Team. Ich will, dass du in meinem Team bist, egal was die anderen denken. Du sollst zu mir gehören. Ich möchte auch, dass ihr die Kernbotschaft von Jesus darin seht. Deswegen auch der Einspann. Was war die Kernbotschaft von Jesus? Womit fing er an zu predigen? Über das Reich Gottes. Tut Buße, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. So, und was passiert jetzt? Hier geht es auch ums Reich Gottes im Kern. Für wen hat denn dieser Matthäus gearbeitet? Er hatte seinen König, Antipas. Und Jesus sagt, ich will, dass du dieses Reich verlässt, dass du in mein Reich eintrittst und für mich arbeitest. Manche fragen, was ist meine Berufung? Was soll ich in meinem Leben machen? Hat Jesus eine besondere Mission? Für mich hat dich diese Frage schon mal bewegt. Hat Jesus etwas ganz Persönliches für mich, was für mich gedacht ist, eine Berufung, die ich von Jesus höre und an die ich mich dann ein Leben lang binde? Unter anderem, ihr Lieben, es war diese Geschichte, die auch uns mit in Bewegung gesetzt hat, als es konkret wurde. Als ich dann meine Karriere als Elektrotechniker an den Nagel hängen sollte und Lena ihren gut verdienten Job an den Nagel hängen soll, als es dann konkret wurde und wir wirklich sagen wollten, okay, jetzt kündigen wir. Das ist nochmal ein anderer Schritt, richtig? Das ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Jetzt kündigen wir. Jetzt lassen wir uns ganz auf dieses Abenteuer ein und vertrauen Gott, dass er uns durchführt, dass er uns einen einzigartigen Weg. Wir wussten noch nicht, was das heißt. Aber an dem Morgen, ihr Lieben, und das war ein Wunder Gottes, als es konkret wurde und Lena innerlich zweifelte, soll das unser Weg sein? Lass sie diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium. Wisst ihr, wie es dort noch, da ist es noch ein bisschen dramatischer beschrieben. Wisst ihr, wie Lukas das beschreibt? Er sagt, alles verlassend stand er auf und folgte Jesus nach. Das war ein Ruf im letzten Moment, noch einmal. Wir hatten schon einige Rufe gehört, aber wir wussten, es ist dran. Was können wir von der Berufung des Levi aus diesem Text lernen? Woraus besteht das neue Leben, wenn Jesus ruft? Was gehört dazu? Was können Anzeichen für eine persönliche Berufung sein, wo Jesus dich ruft, vielleicht für eine, das muss nicht ein vollzeitiger Dienst sein, aber eine Aufgabe, die er dir zugedacht hat, die für dich bestimmt ist? Was könnten Anzeichen dafür sein? Was erhalten wir, wenn Jesus uns ruft? Drei Dinge, die ich jetzt gerne noch schnell durchgehen will mit euch. Erstens eine neue Priorität. eine neue Nähe und eine neue Kraft. Und wenn du diese drei Elemente in deinem Leben findest und entdeckst, wenn wir jetzt gleich durch den Text gehen, vielleicht ist das dann auch etwas, wo du für dich prüfen solltest. Ist Jesus mich am Rufen? Ruft Jesus mich? Lernen wir von Matthäus, wie Jesus Matthäus ruft. Matthäus am Zollhaus, eine neue Priorität. Ihr Lieben, wir haben schon in Kapitel 1 gelesen, wenn ihr euch daran noch erinnert, dass Jesus dort schon unterwegs war und Jünger berufen hat, mindestens 4 Stück dort in Kapernaum. Nun kommt der 5. dazu. Aber mir ist auch wichtig, ihr Lieben, zu sagen, wir haben, wie viele Apostel gibt es? 12 plus. Du meinst den Matthias und den Paulus. Sehr gut, Ralf. Sehr gut. Aber wir wissen im Prinzip höchstens von der Hälfte der Apostel, wie hat Jesus sie persönlich berufen und gezogen in seine Nachfolge. Von der anderen Hälfte wissen wir gar nichts. Die sind auf einmal da. Das heißt, wenn wir hier wirklich einen Bericht haben, und interessanterweise diesen Bericht haben wir in mindestens 3 Evangelien, dann hat das einen Sinn. Dann ist das was Besonderes. Dann will Jesus uns hier mit was zeigen. Und die Schreiber der Evangelien. Die Jünger, die Jesus bisher berief, waren Brüderpaare. Sie wurden immer gleich zu zweit berufen. Nicht so bei Matthäus Levi. Da ist niemand. Wir lesen von keiner Familie. Keine Freunde. Eventuell, da ist man sich nicht ganz, eventuell ein Bruder. Eventuell. Weil Sohn des Alpheus wird auch von Jakobus gesagt. Aber da ist niemand an seiner Seite, der mit ihm von Jesus gerufen worden ist. Niemand. Niemand sah in Matthäus etwas Besonderes außer Jesus. Und so ruft Jesus ihn mit einem ganz persönlichen Ruf. Was können wir lernen? Eine neue Priorität. Ihr Lieben, wie beginnt ein Ruf? Wie beginnt ein neues Leben? Es beginnt mit einem Ruf. Und dieser Ruf muss von Jesus kommen. Er muss von Jesus kommen. So wie bei Paulus auf dem Weg nach Damaskus auch. Und so heißt es, und Jesus ging hinaus an den See, und als er vorüberging, sieht er den Levi, den Matthäus am Zollhaus sitzen, und er spricht, folge mir nach. Und er stand auf, folgte ihm nach. Das hört sich so einfach an, richtig? Merken wir die Kraft, die dahinter steht? Das ist alles so einfach. Er sagt nur, okay, da, Matthäus, steh auf, komm mit. Und sieht so aus, als ohne einen zweiten Gedanken zu haben, geht er los und geht mit dem Team los, mit dem kleinen Team, was da schon war. Was heißt es, von Jesus berufen zu werden? Es heißt zunächst einmal, die Kontrolle abzugeben. Die Kontrolle abzugeben über sein eigenes Leben, die entscheidenden Hebel seines Lebens aus der Hand zu geben und zu sagen, Herr Jesus, ich gebe dir die Hebel ab aus meinem Leben, die Weichen meines Lebens stellen. Du entscheidest, wo es hingeht. Das ist Kontrolle. Das ist der erste Teil einer Berufung. Ihr Lieben, für eine Berufung durch Jesus bedarf es gar nicht viel. Wir denken manchmal, dass bei uns war es eine relativ lange Zeit, da ist viel vorher passiert. Aber es bedarf nicht viel. Alles, was Jesus hier gibt, sind 3 Worte. Folge mir nach. Manchmal haben wir so eine verdrehte Vorstellung von Berufung. Da war kein ellenlanger Vortrag von Jesus, den er erstmal dem Matthäus gegeben hat, ja? Oder stundenlang versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten. Matthäus, das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Nein. das änderte sein Leben. Ich denke, wir müssen jetzt hier aufpassen, ihr Lieben, dass wir so eine Geschichte natürlich nicht überstrapazieren und sagen, so muss jede Berufungsgeschichte sein. Das ist die Berufungsgeschichte von Matthäus, aber wir können Prinzipien daraus lernen, wie Jesus ruft. Wir können Prinzipien daraus mitnehmen. Ich frage mich, warum hat Matthäus an Jesus, was hat ihn so angesprochen, dass er so radikal bereit war zu reagieren? Ich kann mir gut denken, die Schwerpunkte, die wir schon im Markus-Evangelium gesehen haben, die Geschichte davor. Vielleicht hat Matthäus das mitgekriegt. Dieser Gelähmte, der zu Jesus gebracht worden ist. Und Jesus sagt, was zu ihm? Dir sind deine Sünden vergeben. Und Jesus beweist das auch, dass er die Macht hat, Sünden zu vergeben. Und ein Matthäus mit seinem Hintergrund, mit seinem verdorbenen Hintergrund, beginnt zu verstehen, hier ist jemand, der kann mich befreien von dieser Sündenlast, von dieser Scham, dieses, dass ich ja scheinbar so einen niederträchtigen oder so einen falschen Job angenommen habe. Das ist die Berufungsgeschichte des Matthäus. Matthäus musste nicht körperlich, physisch geheilt werden. Aber als Zolleinnehmer hat er sicherlich viel Scham durchlitten und innerlich auch aufgebaut. Wenn ich so liebensunwürdig bin, wenn mich meine eigenen Leute nicht mehr lieben und achten und ehren können, wenn ich nur noch Ablehnung von meinen eigenen Leuten erfahre, wie sieht denn Gott mich? Diese Frage konnte er sich nicht beantworten. Aber ähnlich wie in der Geschichte davor, wo Jesus zu den Gelähmten sagt, steh auf, sagt es Jesus auch hier zu Matthäus. Nur hier geht Jesus noch einen Schritt weiter. Der Gelähmte ging wieder nach Hause. Jesus sagte, steh auf und geh heim. Bei Matthäus sagt er, komm mit mir, verlass dein Heim. Verlass dein Heim. Folg mir nach. Was ist also ein Ruf, ihr Lieben? Ein Ruf ist etwas, wenn du spürst, dass dort außerhalb von dir ein Druck auf dein Inneres ist, wo dir anfängt klar zu werden, Jesus muss eine ganz einzigartige Rolle in meinem Leben spielen. Das ist ein Ruf. Es muss nicht immer sein, dass man das akustisch hört, aber dass man merkt, dass man spürt, da ist etwas, was mich zieht zu Jesus und was will, dass Jesus meine Priorität wird. Somit beginnt der Ruf. So kann man wissen, ob man selbst gerufen ist. Hast du das für dich erfahren? Ist das Teil deiner Geschichte mit Jesus, wo es einen äußeren Druck auf deine Seele gab, ob du wolltest oder nicht, aber wo dir klar wurde, Jesus muss das Zentrum sein. Um Jesus muss es gehen. So wie ich Jesus nie vorher gesehen habe. Ihr Lieben, wenn du je diesen Drang gespürt hast oder vielleicht jetzt spürst, dann heißt es, dass Gott dich gerufen hat oder dabei ist, dich zu rufen. Dann ist irgendwo vielleicht auch Gottes Ruf für dich sehr nahe. Und der Ruf beinhaltet immer eine neue Priorität. Jesus. Das ist der Ruf. Es ist nicht einfach, oh, bis jetzt habe ich nicht wirklich geglaubt, jetzt glaube ich an Gott, jetzt glaube ich an Jesus. Das ist mehr. Das ist mehr hier. Weißt du magst glauben, aber du magst nicht unbedingt gerufen worden sein. Das Empfinden, Jesus muss die Priorität sein, ist ein erstes generelles Anzeichen für eine Berufung. Das muss da sein. Das ist das erste generelle Anzeichen für eine Berufung. Was beinhaltet eine Berufung durch Jesus? Was sind Grundelemente, die wir hier lernen können? Eine neue Priorität für die Herrschaft Jesu in unserem Leben. Eine neue Priorität für die Herrschaft Jesu. Zweitens eine neue Nähe. Eine neue Nähe. Und die Schriftgelehrten sehen ihn mit den Zöllnern und Sündern essen. Und dann sagen sie zu ihm, mit den Zöllnern und Sündern isst du? Die Frage ist, warum stellen die Pharisäer diese Frage an Jesus? Warum? Das hört sich fast so an, als ob sie sich Sorgen um Jesus machen. Pharisäer machen sich Sorgen um Jesus. Hammer. Die Pharisäer waren besorgt. Warum? Sie waren besorgt, dass Jesus sich verunreinigen könnte. Sie waren besorgt, dass Jesus sich verschmutzen könnte. Und auf diesen Umstand wollten sie Jesus hinweisen. Für sie waren die Menschen, mit denen Jesus assoziierte, deren Nähe er suchte, sowas wie für uns ein Kernreaktor ist, der beschädigt ist. Was passiert, wenn wir dem Reaktor zu nahe kommen? Zu lange nahe kommen. Diese Menschen werden irgendwann krank, kontaminiert, sagen wir. Es färbt ab. Radioaktiv verseuchte Menschen, so könnten wir sie hier nennen. Ja, kleine Kernreaktoren, die hier rumliefen. Und wie bewahrt man sich vor diesen kleinen, verschmutzten Kernreaktoren, vor all den vielen Kernreaktoren, die da draußen rumlaufen? Indem man Abstand wahrt. Und natürlich wussten die Pharisäer auch, man kann nicht immer Abstand wahren. Auf der Straße werden einem diese Menschen begegnen. Aber das Entscheidende ist hier, wie lange bin ich mit ihnen zusammen?
Bleianzug.
Genau. Die Nähe bzw. die Zeitdauer der Nähe, das ist das, was entscheidet, nicht wahr? Verunreinigung und Verseuchung passiert nur dann, wenn ich nicht genügend Abstand halte. Und das ist das, was die Pharisäer hier Jesus sagen. Du bist diesen wandelnden Kernreaktoren schon viel zu nahe gekommen. Du warst schon viel zu lange mit ihnen zusammen. Das ist der Vorwurf. Und wir kennen das auch, nicht wahr? Körperlich kranke Menschen. Handeln wir da nicht anders? Wenn ihr alle heute Morgen einen Bogen um mich macht, dann weiß ich warum. Weil ich habe euch erzählt, davon, dass vielleicht Bakterien oder Viren in meinem Körper stecken. Also gehen wir diesen Menschen aus dem Weg. Aber die religiösen Leiter gingen noch einen Schritt weiter. Für sie ist das Prinzip der körperlichen Ansteckung nur ein Beispiel dafür, was auf der moralischen und geistlichen Ebene auch passieren kann. Das heißt, sie glaubten, dass das, was auf einer physischen Ebene passiert, jetzt auch moralisch und geistlich passieren kann. Und glauben wir das nicht manchmal auch? Eltern, ich merke, manchmal sagen, soll ich meine Kinder dorthin schicken? Mit was für Gedankengut und Empfindungen und Reaktionen kommen sie wieder nach Hause? Was steckt dahinter? Wir haben dafür einen Spruch, den wir oft nennen. Was passiert dort, ihr Lieben? Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, nicht wahr? Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und da wollen wir auch unsere Kinder bewahren, dass sie nicht zu sehr in einen Kreis hineinkommen, wo sie auf einmal nach Hause kommen, wir merken, meine Zeit, wo kommt dann dieser Wortschatz her? Wo kommen dann diese Reaktionen her? Lenas Mutter wollte auch ihre Kinder bewahren von den schlechten und verderblichen Einflüssen der ganzen Welt da draußen. Ist es ihr gelungen? Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Lena ist gut geraten, bin stolz auf sie. Es ist das Beste, was mir passieren konnte. Es ist das Beste, was mir wirklich passieren konnte. Aber das wollten die Pharisäer im Blick auf Jesus. Das war ihr Anliegen mit Jesus gewesen. Weil sie sagen, Jesus, du bist mit Menschen zusammen, die betrügen. Du bist mit Menschen zusammen, die lügen. Du bist mit Menschen zusammen, die Gott nicht kennen. Du bist mit Menschen zusammen, die Gott nicht ehren, die sich gar nicht an die Gesetze halten. Die Gott nicht anbeten. Du bist mit diesen Menschen zusammen. Und Jesus, wenn du bei diesen Menschen bleibst, du wirst verschmutzt. Du beginnst zu sterben. Und Jesus schmettert diese Bedenken völlig beiseite. Er missachtet alle diese Gesetze. Was für eine Begründung gibt Jesus? Vers 17, und Jesus hörte es und spricht zu ihnen: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Oberflächlich betrachtet, eine tolle Sache. Was sagt Jesus über sich? Er sagt, ich bin der Arzt. Was immer du für ein Anliegen hast, was... Ja, und ihr Lieben, ich bin mittlerweile so lang dabei und merkt das auch bei einem selbst oder bei anderen, wie oft kämpfen wir mit unseren emotionalen, psychischen Problemen. Wie oft hören wir heute den Begriff, er ist depressiv. Und jetzt haben wir hier klar die Aussage sogar von Jesus selbst. Er sagt, ich bin der Arzt, wunderbar. Ist doch genau das, was wir wollen, oder nicht? Was wir suchen. Jesus, heil mich. Mach mich gesund. Warum tust du es nicht? Da ist wichtig zu sehen, dass Jesus hier in dem Kontext von Verunreinigung spricht. Da kommt seine Kraft zuerst zum Tragen. Die Geschichte der Heilung des Aussätzigen. Was war sein wirkliches Problem? Was wollte er? Dieser Leprakranke, als er zu Jesus kam. Was sagte er zu Jesus? Was war seine Bitte? Jesus, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus war innerlich bewegt. Und Jesus streckte die Hand raus. Und mit der Reinigung folgte was? Die Heilung. Die Heilung von dem Aussatz. Wisst ihr, daran wird klar, nicht die Krankheit war sein größtes Problem, sondern für ihn war das Problem Sünde und Unreinheit, die mit der Krankheit verbunden war. Die man generell mit dem Aussatz assoziiert hat. Das war sein größtes Problem. Aber Jesus konnte ihn reinigen. Ihr Lieben, Jesus sagt hier damit, nichts kann mich unrein machen. Jeden, den ich berühre, egal wie unrein er auch ist, auf den überträgt sich meine Reinheit. Du bist gar nicht in der Lage, Jesus zu verunreinigen. Wenn Jesus die Nähe zulässt, oder wenn du merkst, dass Jesus in deiner Nähe sein will. Völlig gleichgültig, wie verunreinigt du dich fühlst. Völlig gleichgültig, was deine Liste an Vergehen ist. Völlig gleichgültig, was du getan hast. Völlig gleichgültig, wie beschämt du dich fühlst. Völlig gleichgültig, was für Schandflecken du in deinem Leben aufweist und wie niedrig du dich in diesem Moment fühlst. Völlig gleichgültig, wie unrein du im Moment bist. Jesus sagt, ich mache dich von einem Moment, von jetzt auf gleich, rein gesund. Durch meine Nähe. Durch meine Berührung. Lass es zu, dass Jesus nahe kommen darf dir. Lass es zu. Darf er dich berühren? Darf er das berühren in deinem Herzen, in deinem Leben, was du verschlossen hältst, was du vor anderen vielleicht versteckst, wo du nicht möchtest, dass jemand berührt? Darf er dort berühren? Das ist Teil der Berufung. Das zu erleben, wie Jesus mich berührt, wie er nahe kommt und wie ein neues Bewusstsein von Reinheit und Heilung da ist in der eigenen Seele. Das ist nötig. Das ist Teil der Berufung. Weißt du, was noch großartig ist? Durch die Nähe, durch die Verbindung mit Jesus, kehrt Jesus den Infektionsherd um. Er sagt jetzt, jetzt kannst du losgehen, wenn du die Nähe zu mir hast, kannst du rausgehen und kannst Menschen begegnen, die ihr Leben überhaupt nicht auf der Reihe haben und dreckig sind, moralisch bis zum geht nicht mehr, und du wirst nicht verunreinigt. Von dir kann etwas an Reinheit von mir auf sie übergehen. Das ist Teil der Berufung. Das Prinzip Jesu bei uns. Hast du je darüber nachgedacht, dass durch dich reinigende Kraft auf andere übergehen kann? Dass Jesus dich an der Stelle gebrauchen will, das ist Teil der Berufung. Nicht, dass wir verunreinigt werden, sondern dass durch uns Menschen Jesus begegnen und etwas wahrnehmen von der Reinheit, von dem wunderbaren Duft der Gegenwart Jesu. Und dass da eine Sehnsucht entsteht, meine Zeit, da ist etwas, das will ich auch. Das ist die neue Nähe. Das ist die neue Nähe. Das ist die neue Nähe. Die Frage ist natürlich, wo kriegt man die Kraft dafür her? Weil es ist ja leichter gesagt als getan, nicht wahr? Wir kennen es immer nur andersrum. Ich gehe irgendwo hin, bin sauber, packe etwas an, was schmutzig, was ist, ich bin schmutzig, bin verunreinigt. Wir können uns vor Viren und Keimen und all dem nicht wirklich schützen, wenn wir in Kontakt treten mit Menschen. Aber woher kommt diese Kraft im Umgang mit Menschen, mit denen ich bisher, wo ich bisher gesagt habe, sozial, politisch, religiös, moralisch, ich will mit denen nichts zu tun haben. Woher kommt denn diese Kraft? Das ist Teil der Berufung. Hier ist, wo du diese Kraft herbekommst. In Versen 18 bis 22. Eine neue Kraft. Eine neue Kraft. Das Interessante ist, hier ist jetzt ein Moment, wo nicht nur die Pharisäer eine Frage haben, sondern wo auch die Jünger des Johannes die gleiche Frage haben. Und sie kommen scheinbar, hier haben wir, hallo. Hier haben wir scheinbar einmal auf der gleichen Seite die Pharisäer und die Jünger des Johannes und sie stellen Jesus die gleiche Frage. Jesus, wie kommt es eigentlich, dass wir und die Pharisäer so oft fasten? Warum ist das so? Wir halten uns an Diätvorschriften. Ja. Und was machen deine Jünger? Die schlemmern fleißig. Ja. Wie antwortet Jesus ihnen? Wie antwortet Jesus ihnen? Er nimmt das Bild, wenn ihr das euch mal anschaut, er nimmt das Bild der Hochzeitsgäste und des Bräutigams. Er spricht von dem Bild der Hochzeit. Ja, und in dem Zusammenhang spricht er davon, ich möchte eine Beziehung mit euch eingehen. Ich will nicht, dass es eine Beziehung ist, wie der König zu seinen Untertanen, wo ich nur einfach hier oben stehe und ich sage, was ihr zu tun habt und dann tut ihr das. Ich möchte eine Beziehung, die vergleichbar ist von Braut und Bräutigam. Ich bin der Bräutigam. Ihr seid die Hochzeitsgäste oder als Gemeinde die Braut. Ich möchte, dass ihr in eine Beziehung eintretet, die permanent ist, die intensiv ist, die intim ist, dass ihr eine neue Art von Beziehung mit mir erlebt. Das ist das Bild, was Jesus hier nimmt. Das vergleichbar ist mit der wunderbarsten Beziehungszeit zwischen zwei liebenden Menschen. Diese Art von Beziehung will ich mit euch. Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau oder Braut und Bräutigam. Diese Art von Beziehung. Und ihr Lieben, das ist auch der Grund, warum Jesus dann sagt, dass seine Jünger gar nicht fasten können. Warum können sie nämlich gar nicht fasten? Warum? Weil sie sich zu sehr freuen. Die sind zu glücklich. Jesus ist da. Das ist der Grund, deswegen ist das gar nicht möglich. Aber Jesus sagt auch, es wird der Moment kommen, wo er weggenommen wird, wo er nicht mehr da ist. Und da denken viele Ausleger, dass diese Aussage, wenn er hier sagt, dass der Bräutigam von ihnen weggenommen wird, mit Jesaja 53 in Verbindung steht, mit dem leidenden Gottesknecht. Da heißt es dann nämlich, denn er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen oder weggenommen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und ihr Lieben, hier ist die Antwort für das Rätsel. Für das Rätsel, wie ist es möglich, dass Jesus mit den Unreinen zusammen sein kann und sich nicht verunreinigt? Wie ist das möglich? Wie funktioniert das? Wie kann seine Heiligkeit, seine Reinheit uns zugerechnet oder zugeschrieben werden? Und die Antwort ist, weil deine und meine Sünde ihm angelastet wird. Hinzugerechnet wird auf sein Konto. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Lieben, Jesaja sagt, Jesus, er musste diese ganzen Rollen einnehmen, wo die Pharisäer sagten, wie kannst du mit diesen Menschen nur so nahe treten? Er musste der Ausgestoßene werden. Er wurde aus der Stadt hinausgetrieben. Er wurde vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. Er wurde zum Aussätzigen. Er wurde zum Leprakranken. Er wurde zum Zöllner. Er wurde zum Fluch, sagt Paulus, zur Sünde gemacht. Deswegen hat er sich auch Zeit seines Lebens nie verunreinigt. Aber am Kreuz wurde alles auf ihn gelegt, mit einem Mal, was sein ganzes Leben rechtfertigte. Sein ganzes Leben und sein ganzes Wirken rechtfertigte. Paulus sagt, den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wenn wir mit Jesus in eine Beziehung treten, die geprägt ist von Beziehungstiefe dieser Art, wie Jesus es hier beschrieben hat, Braut und Bräutigam, ihr Lieben, dann ist da eine Kraft. Dann ist da eine Kraft, weil dort eine unbändige Freude ist über diese einzigartige neue Beziehung. Nehemia sagt, seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und ihr Lieben, wo Freude ist, da ist Kraft. Das ist Teil der Berufung. Das ist Teil der Berufung durch Jesus. Wie erleben wir heute noch Klarheit? Eine Klarheit einer Berufung durch Jesus. Wie weiß ich, ob Jesus mich vielleicht für eine spezielle Aufgabe gerufen hat? Diese drei Dinge, eine neue Priorität, eine neue Nähe, eine neue Kraft. Wenn du diese drei Schritte durchschreitest, kannst du für dich feststellen, hat Jesus vielleicht auch einen besonderen Ruf für mich? Eine neue Priorität in deinem Leben, Jesus. Ist Jesus diese Priorität in deinem Leben? Ist Jesus zur wichtigsten Angelegenheit, der wichtigsten Person in deinem Leben gemacht? Ist das? Das ist der erste Schritt. Eine neue Nähe zu Jesus, die dir ein Bewusstsein von Reinheit und Vergebung schenkt. Eine Nähe, wo dir klar wird, ich bin rein, egal was, wie mein Leben vorher aussah. Egal was passiert ist. Ist dort so ein Bewusstsein da in deinem Leben, in deinem Herzen? Wo du diese heilende Nähe Jesu selbst erfahren hast, im eigenen Leib, an der eigenen Seele. Ist da eine Klarheit von Vergebung, von ich bin richtig mit Gott. Es ist geordnet. Es ist okay. Weil Jesus für meine Schuld starb. Und nicht, weil ich bereits schon so ein großartiges Leben gelebt habe. Nicht deswegen. Nicht deswegen. Und das Dritte, eine neue Kraft, eine neue bleibende Kraft, die aus einer innigen Beziehung mit Jesus wächst. Gibt es eine heiligende und reinigende Kraft, die von dir ausgeht, wenn du in Berührung kommst mit anderen Menschen? Kannst du dort was wahrnehmen? Wie die Kraft Jesu durch dich strömt und fließt und du etwas tust oder erreichst im Leben von anderen Menschen, was du nie erreicht hättest. Es könnte das Anzeichen sein, dass Jesus dich für eine Aufgabe beruft. Können wir uns so von Jesus gebrauchen lassen, dann ist es gut möglich, dass Jesus dabei ist, dich zu berufen. Und ich möchte auch die Möglichkeit nutzen, auch heute Morgen, vielleicht bist du hier und du sagst, meine Zeit irgendwo gewusst, mag ich das irgendwo schon habe. Aber wirklich darauf reagiert, auf diese Art von Ruf oder Berufung, dieses, mich auf Jesus so einzulassen, dieses zu erleben, dass wirklich auch ein reines Herz in mir schlägt. Das ist mein Anliegen. Dann geh zu ihm. Red mit ihm darüber. Und rede auch mit jemand anders. Behalte das nicht für dich. Die Entscheidung, die du in deinem Herzen fällst. Wenn Kraft da ist, dann ist sie auch da, um es anderen Menschen zu zeigen. Sie daran teilhaben. Damit sie von dem, was Jesus in dir getan hat, profitieren können. Das ist ein möglicher Weg der Berufung. Wie Jesus uns beruft. Und ihr Lieben, am Ende unseres Lebens wollen wir nicht vor Jesus stehen oder und hören, du hast nie wirklich zugehört, was ich wollte, oder? Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass Jesus sagt, du hast wahrgenommen, was ich will. Und du bist den Weg gegangen, du bist aufgestanden, du bist gefolgt. Du bist Teil meines inneren Teams gewesen. Frage an dich, Wie weit bist du bereit zu gehen?